Ilka, wie schläfst du denn gerade? Also die Welt liefert ja wirklich mal wieder mehr als genügend Ereignisse, die einem echten Schlaf rauben könnten.
Also ich glaube, ich schlafe trotzdem ganz gut, aber ich muss auch echt sagen, ich mache da eine ziemliche strenge Nachrichtensperre ab gewissen Uhrzeiten, damit ich auch gut schlafen kann.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Wir sprechen heute darüber, wie es uns gerade helfen kann, genug und gut zu schlafen. Es gibt ja aktuell viele Krisen auf der Welt. Dazu kommen dann vielleicht bei manchen auch noch persönliche Herausforderungen. Es ist gerade einfach viel. Und wir wollen heute die Frage klären, ob uns unser Schlaf dabei helfen kann, besser durch diese Zeit zu kommen.
Unser Thema heute ist die Resilienz, also die Fähigkeit von Menschen, auch trotz Belastungen, Krisen und Schicksalsschlägen psychisch gesund zu bleiben. Und wir schauen heute drauf, wie guter Schlaf unsere Resilienz verbessern kann, aber auch andersrum, wie Resilienz sich auf unseren Schlaf auswirkt. Und am Ende unserer Folge habe ich heute eine kleine Übung mitgebracht, die uns helfen kann, am Abend Abstand von unseren Sorgen zu nehmen und uns helfen kann, besser zu schlafen.
Und die ihr gerade gehört habt, ist Dr. Christine Blume, meine wunderbare Podcast-Partnerin. Sie ist nämlich nicht nur Schlafforscherin an der Uni Basel, sondern auch Psychologin. Und das wird wichtig heute, Christine.
Genau, denn es geht heute eben nicht nur um den Schlaf, sondern eben auch um psychische Gesundheit.
An alle da draußen, schön, dass ihr uns heute wieder zuhört. Und falls ihr zum ersten Mal hier seid, schön, dass ihr uns gefunden habt. Ich bin Ilka Knigge, ich bin Wissenschaftsjournalistin und Autorin dieses Podcasts. Und ich sage es direkt schon mal am Anfang, wenn ihr Feedback oder Themenvorschläge für uns habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben an überschlafen@deutschlandfunknova.de. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns ein Abo dalasst und eine gute Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Das hilft auch anderen, uns zu finden. Nun kommen wir mal zu unserem Thema heute. Wir haben das ausgewählt, weil die Weltlage ja gerade einfach viele Menschen belastet. Es gibt Krieg im Nahen Osten, Krieg in der Ukraine und das sind ja nicht die einzigen Konflikte auf der Welt, aber das sind natürlich die, die gerade medial sehr präsent sind. Auch die Klimakrise belastet aber auch viele. Das ist jetzt so die große Ebene und im Alltäglichen, da kämpfen wir ja alle auch noch mit anderen, mit kleineren Dingen, mit vielleicht der teuren Energie oder den teuren Lebensmitteln. Vielleicht hat man auch einfach mal eine Prüfung zu schreiben oder man kümmert sich um einen Menschen, der einem nahesteht. Zusammengefasst, es ist gerade wahnsinnig viel los und das ist belastend. Und bei uns auch biologisch so angelegt, dass wir Menschen auf negative Reize ja besonders stark reagieren. Also wir sind fast auch noch so ein bisschen gepolt, unseren Blick dahin zu lenken. Also wir sind im Dauerstress, oder Christine?
Ja, also negative Reize und Bilder, wie wir sie eben heute in dem Moment eigentlich sehen, wo wir in den sozialen Medien uns bewegen, wenn wir den Fernseher anschalten und so weiter, die werden eben von uns und unserem Körper als potenzielle Bedrohung wahrgenommen. Und deshalb lösen die Stress aus. Und dabei kommt es eben zu verschiedenen körperlichen Reaktionen, die uns dann auf einen möglichen Kampf oder eine Flucht vorbereiten. Also das ist eigentlich ein Mechanismus, der ja durchaus total sinnvoll ist. Mhm. Aber der kann eben, wenn die Reize jetzt auch keine unmittelbare, sondern eher so eine dauerhafte Bedrohung sind, dann kann das eben auch ja einfach Stress, den wir im Alltag wahrnehmen, auslösen. Und ja, vielleicht denkt man manchmal irgendwie auch, wenn man diese ganzen Nachrichten und so sieht, das ist ja alles nicht so schlimm, es ist ja irgendwie meistens relativ weit weg. Warum soll das eigentlich unser psychisches Wohlbefinden hier beeinträchtigen? Mhm. Aber man muss halt sagen, leider bekommen wir aktuell eine ziemliche tägliche Dosis davon ab. Und diese Fülle, selbst kleiner Ereignisse, die ist eben in der Summe doch ganz schön viel und manchmal zu viel.
Und natürlich kann so eine psychische Belastung auch was mit unserem Schlaf machen. Aber andersrum ist es auch möglich, ne, Christine?
Ja, also einerseits führen Belastungen und selbst so diese ganzen täglichen kleinen Ärgernisse, also was weiß ich, man steht irgendwie in der Uni am Kopierer und das Papier ist leer, das Fahrrad hat einen Platten, die Waschmaschine gibt den Geist auf.
Das Beispiel hast du jetzt nicht aus irgendeinem besonderen Grund rausgesucht.
Nein.
Meine Waschmaschine hat den Geist aufgegeben, dann wissen es auch alle.
Genau. Und alle diese auch ganz kleinen alltäglichen, könnte man auch sagen, Ärgernisse, Ereignisse, ja, die führen eben auch zu Stress. Und wenn wir uns nochmal bewusst machen, wofür diese Reaktion unseres Körpers eigentlich gedacht ist, also Flucht oder Kampf, dann kann man sich auch, finde ich, ganz leicht vorstellen, dass Stress und Schlaf einfach echt keine gute Kombination ist.
Absolut.
Und das haben wir ja auch alle schon mal erlebt, ob das jetzt vor einer Prüfung ist, vor einem Gespräch mit dem Vorgesetzten oder auch mal vor positiven Ereignissen wie einem Date, auf das wir uns total freuen. Also Stress kann ja auch positiv erlebt werden. Mhm. Und dann wird es halt mit dem Schlafen einfach schwieriger.
Ja.
Aber schlechter Schlaf, der kann eben auch selbst für Stress sorgen.
Einerseits, genau, das ist das, was ich eben meinte. Es geht auch andersrum,
genau.
Ne? Ja.
Genau, und einerseits natürlich so direkt durch Sorgen oder Ängste um den eigenen Schlaf und die Zukunft. Also wie soll das funktionieren, wenn ich nicht mehr schlafen kann? Aber auch zum Beispiel dadurch, dass schlechter Schlaf eben auch oft die Stimmung verschlechtert. Also wir reizbarer werden, unsere Emotionen nicht mehr so gut im Griff haben und so weiter.
Wie ist das eigentlich bei dir, wenn ich das mal so fragen darf? Nimmst du gerade was mit in den Schlaf?
Also Themen habe ich gerade auch wirklich viele, die mich da umtreiben. Also nicht nur persönliche und berufliche Themen. Das ist, glaube ich, bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern immer so ein Dauerthema, dass wir alle auf befristeten Verträgen arbeiten und
ja,
so.
Ja.
Aber ich arbeite auch viel mit internationalen Kolleginnen und Kollegen zusammen, auch Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel aus dem Nahen Osten. Und da merke ich das dann schon.
Mhm.
Ich muss aber auch sagen, ich kann das am Abend ganz gut abschalten. Also
ja.
So dieses mir dann auch selbst sagen, hey, da jetzt irgendwie mir Sorgen zu machen und hier die Gedanken zu wälzen, das hilft jetzt in dem Moment niemand, sondern ist es vielleicht hilfreicher, wenn ich dann morgen ausgeruht bin und dann kann ich auch wieder Probleme lösen. Aber hier heute Abend im Bett werde ich sie nicht lösen.
Also du hast so ein bisschen Strategien, oder? So klingt das.
Ja, also hauptsächlich so kognitive Strategien, also dass ich, glaube ich, damit meinen Gedanken ganz gut umgehen kann. Und deshalb ist mein Schlaf, glaube ich, meistens recht unbelastet.
Mhm.
Ja, und bei dir?
Ja, ich habe es ja eben schon so kurz erwähnt. Ich habe so ein bisschen so, ich setze mir dann so Nachrichtensperren. Also ich will dann manchmal zum Beispiel nicht so in der ersten halben Stunde, bevor ich wirklich so wach bin, mir schon irgendwie, ich sag mal, den Deutschlandfunk oder so reinziehen, was ich schon eigentlich ganz gerne mache, um morgens informiert zu sein. Aber ich, also manchmal muss ich noch ein bisschen die Türe zuhalten, damit ich kurz auf mein Leben klarkommen kann. Weil da kriegt man ja wirklich die Weltnews, die einfach auch belastend sind. So, also da weißt du, was gerade irgendwie Sache ist im Nahen Osten oder in der Ukraine. Und das ist dann, also da geht es dann auch um Geiseln oder um Schicksale, ne? Und das ist schon, finde ich, echt viel. Und versucht dann irgendwie den Abstand irgendwie zu wahren und auch abends so. Aber wir kommen ja gleich noch so ein bisschen zu Strategien. Vielleicht lass uns noch mal kurz auf das Stichwort Resilienz zurückkommen, bevor wir jetzt genauer auf so die Strategien und auf unseren Schlaf, warum der uns eigentlich resilienter macht, kommen. Sag doch noch vielleicht mal ganz basic, was Resilienz überhaupt ist, weil ich finde, man wirft in letzter Zeit immer so ein bisschen mit diesem Wort um sich, aber wir brauchen, glaube ich, trotzdem eine Definition an der Stelle.
Ja, man muss sagen, je nachdem, wo und in welchem Zusammenhang das Wort verwendet wird, ist es auch so ein bisschen unterschiedlich definiert. Es leitet sich prinzipiell erstmal vom lateinischen resiliere ab und das bedeutet abprallen, also etwas prallt von etwas anderem ab. Und in der Psychologie jetzt wird der Begriff oft verwendet, um so die Widerstandsfähigkeit eines Menschen gegenüber ungünstigen Lebensumständen oder auch kritischer Lebensereignisse zu beschreiben. Also zum Beispiel ist jemand resilient, der trotz schwieriger Familienverhältnisse in der Kindheit sich zu einem erwachsenen Menschen entwickelt, der gesund ist und seinen Platz im Leben gefunden hat. Aber mit Resilienz kann man eben auch eine Ressource beschreiben, die die psychische Gesundheit eines Menschen fördert. Und zwar unabhängig jetzt mal davon auch, wie schwerwiegend die Herausforderungen sind. Und ich habe es gerade schon so versucht, ein bisschen anklingen zu lassen. Es gibt eben auch sowas, das bezeichnen wir manchmal als so Daily Hassles. Also das sind diese Herausforderungen, die kleinen Dinge, die im Alltag einfach oft so total unnötig sind. Also der platte Reifen, das fehlende Druckerpapier, die kleine Auseinandersetzung mit Freundinnen, Freunden, mit dem Postboten vielleicht. Ja,
ja,
und dass man eben auch trotz dieser Dinge psychisch gesund bleibt und es einem gut geht, das zeugt eben von Resilienz.
Ah ja,
das heißt aber jetzt nicht unbedingt, dass resiliente Menschen nicht auch psychisch erkranken können oder es ihnen nicht mal schlecht geht. Also das bedeutet es nicht. Das Entscheidende ist, dass man da eben dann auch wieder rauskommt und vielleicht sogar gestärkt herauskommt. Also vielleicht so ein bisschen plakativ, so dieses, wenn man hinfällt, dass man halt auch aufsteht, die Krone richtet und dann aber auch weitergeht.
Ja, ich habe mal gelesen, dass man Resilienz, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch so beschreiben kann als ein Körper, der verformt wird, aber wieder in die Ursprungsform zurück kann. Also ich stelle mir es ein bisschen vor wie so eine Art Flummi oder sowas. Weißt du, du kannst da reinpieken und der wird aber wieder rund. Und dann ist der vielleicht mal eingebeult, aber der nimmt das nicht so für immer mit.
Genau. Und diesen Begriff Resilienz, das ist ja eben nicht nur ein Begriff, der in der Psychologie verwendet wird, sondern zum Beispiel auch in der Materialwissenschaft. Und
genau,
da ist es
der kommt aus der
Physik, was du beschreibst. Also ja, dieses Abprallen oder dann eben wieder in die ursprüngliche Form zurückkehren. Und man kann das aber ja auch so ein bisschen auf die Psychologie übertragen. Also auch da gibt es eben ein Ereignis oder ganz viele kleine Ereignisse, die potenziell einen auch formen könnten, aber man kehrt eben in den Ursprungszustand auch wieder zurück.
Mhm. Du hast eben von einem resilienten Menschen gesprochen. Kann man das an bestimmten Eigenschaften festmachen?
Ja, also es gibt ganz viele verschiedene Faktoren, die zu Resilienz führen oder einen Menschen resilient machen können. Und manche dieser Faktoren liegen weitgehend außerhalb so von uns selbst, beziehungsweise können gar nicht so gut kontrolliert werden. Also zum Beispiel, wie viel Geld wir verdienen, was für einen Job wir haben, ob wir körperlich gesund sind. Also das kann man ja leider auch oft nicht kontrollieren. Mhm. Und auch zum Beispiel sowas wie, ob wir auf dem Land oder in der Stadt leben. Also Menschen, die auf dem Land leben, sind häufig resilienter als Menschen, die in der Stadt leben. Mhm. Aber es gibt eben auch Faktoren, die in uns liegen. Also sowas wie, ob wir dankbar sein können, wie selbstbewusst wir sind oder auch ganz wichtig, ob wir einen Sinn in unserem Leben sehen. Und auch unser Verhalten spielt eine Rolle für die Resilienz. Also es spielt eine Rolle, ob wir zum Beispiel Sport treiben. Da sieht man auch, glaube ich, so einen ganz engen Zusammenhang dann mit, wie gehe ich mit stressbehafteten Situationen um und was für Strategien, haben wir gerade auch schon drüber gesprochen, habe ich. Ob wir Freundschaften haben und pflegen, auch das ist ein wichtiger Resilienzfaktor. Ob wir wissen, wie wir uns entspannen können und eben auch, ob wir gut schlafen können.
Das heißt, ich kann das mal zusammenfassen. Es gibt externe Faktoren, die können wir nicht beeinflussen, aber es gibt Faktoren, die können wir beeinflussen. Das heißt, wir können bis zu einem gewissen Faktor auch Resilienz für uns erlernen, herstellen.
Ja.
Dann kommen wir jetzt mal zu Schlaf und Resilienz, unser Thema hier heute bei Überschlafen. Da wollen wir jetzt mal so ein bisschen tiefer einsteigen. Macht uns guter Schlaf resilienter oder können wir in Krisenzeiten besser schlafen, wenn wir resilient sind? Du hörst, ich suche wieder Henne und Ei.
Ja, genau. Beides. Also es geht in beide Richtungen. Und es gab dazu eine Meta-Analyse, also so eine Studienform, wo Ergebnisse aus ganz, ganz vielen Studien zusammengeklaubt und ausgewertet werden, um einen Überblick und einen zuverlässigeren Überblick zu bekommen. Und diese Meta-Analyse, die hat gefunden, dass sowohl Schlafdauer als auch die Schlafqualität, also wie gut man schläft, dass beides einen Zusammenhang hat mit Resilienz. Also ganz konkret, Menschen, die länger schlafen und Menschen, die eine bessere Schlafqualität haben, die sind resilienter. Aber jetzt hast du es gerade schon gesagt, das sind eben Korrelationen. Man weiß im Endeffekt nicht genau, was Henne und was Ei ist. Und vermutlich, und das sehen wir ja beim Schlaf, haben wir auch in den vergangenen Folgen immer wieder gesehen, dass es vermutlich eine wechselseitige Beziehung ist. Also Schlaf fördert Resilienz, aber Resilienz führt eben auch zu besserem Schlaf.
Dann, Christine, lass uns das mal insgesamt konkreter machen. Wir suchen was genau der Schlaf in uns macht, also dass wir dann gut durch die Krisenzeiten kommen. Ich würde mit dir zusammen ganz gerne unseren Körper mal so ein bisschen von oben bis unten durchgehen. Also wir brauchen als allererstes mal Schlaf für unser Gehirn zur Verarbeitung von allen möglichen Eindrücken. Ich nehme mal an, in Krisenzeiten benötigen wir das umso mehr.
Ja, Schlaf ist ja wie so ein kleines Fitnessprogramm für unsere Denkprozesse, also das, was wir so in Summe als kognitive Fähigkeiten bezeichnen. Und diejenigen, die eben kognitiv fitter sind, denen fällt es vermutlich auch leichter, einen guten Umgang oder eine gute Bewältigungsstrategie zu finden, die dann in einer bestimmten Situation eben helfen kann, um ja, resilient zu bleiben, um wieder in die alte Form zurückzufinden. Und gleichzeitig weiß man aber auch, dass diejenigen, die resilienter sind, weniger grübeln und sich am Abend und in der Nacht vielleicht weniger in ihren Sorgen und Gedanken verfangen. Das ist ja was, was leider sehr leicht passiert. Und das wiederum, das wirkt sich dann auch positiv auf den Schlaf aus.
Dann lass uns eine Ebene nach unten rutschen zum Herz. Ich würde das jetzt mal symbolisch nehmen und wir setzen das Herz mal gleich mit unseren Emotionen. Mhm. Wie hilft uns denn der Schlaf im Umgang mit Emotionen, vielleicht vor allem mit den negativen?
Also wenn wir schlecht geschlafen haben, dann sehen wir viele Dinge eher durch so eine Brille, die alles trüb und grau macht.
Oh Gott, also noch trüber.
Genau. Und wenn wir ausgeruht sind und erholt, dann können wir unsere Emotionen besser lenken und auch beeinflussen, sodass die vielleicht gar nicht ganz so furchtbar negativ werden. Und ausgeruht reagieren wir auch nicht mit so einer starken Stressreaktion auf diese täglichen Nettigkeiten, die das Leben so bereithält, also diese Daily Hassles. Ja. Und guter Schlaf beginnt ja auch eigentlich wiederum schon am Tag. Also das ist wieder so diese andere Perspektive. Wenn wir also am Tag auch entspannter sind und uns besser fühlen, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir in der Nacht besser schlafen.
Ja, ist ja logisch. Mhm. Rutschen wir noch eine Stufe weiter runter Richtung Nebenniere. Da wird das Stresshormon Cortisol produziert, das uns ja auf Kampf oder Flucht vorbereitet. Wie wirkt sich der Schlaf da aus?
Also besonders im Tiefschlaf wird die Ausschüttung dieses Stresshormons Cortisol gehemmt. Und der Körper gerät also aus so einer Hormonperspektive eher in einen Zustand der Entspannung. Und da spekulieren auch die Autorinnen und Autoren einer Studie, die ich gefunden habe, dass das auch wiederum dabei helfen könnte, dann auch im Alltag besser mit Stress umzugehen und so eben resilienter zu werden. Also da hätten wir einen relativ direkten Zusammenhang zwischen Tiefschlaf und Stress erleben, was dann eben Einfluss hat auf die Resilienz. Und gleichzeitig wissen wir aber auch aus Studien, dass Stress dafür sorgen kann, dass wir weniger Zeit im Tiefschlaf verbringen.
Also wir können eigentlich echt gerade fast an jeder Stelle sagen, dass es in beide Richtungen funktioniert, oder? Also der Schlaf macht uns entspannter und wenn wir entspannter sind, fördern wir auch einen guten Schlaf. Und eine Station an unserem Körper würde ich gerne noch machen. Ich nehme dafür jetzt einfach mal den Rücken, weil meine Erfahrung ist, wenn ich so im Dauerstress bin, dann verlege ich mich oft in der Nacht. Also dann tut mir irgendwie die Schulter weh oder so der untere Rücken oder ich habe dann so einen verhärteten Nacken oder so, ne? Und ich habe auch so das Gefühl, wenn man gerade total viel zu tun hat, sagen wir mal mit der Arbeit, dann vernachlässigt man ja auch noch eher irgendwie den Sport. Sagt, oh nee, heute irgendwie schaffe ich es nicht mehr raus oder es ist jetzt um die Jahreszeit dann auch schon dunkel, da will ich jetzt vielleicht nicht mehr irgendwie joggen
das
gehen oder
mal
sowas.
Wieder.
Ja genau, oder das. Man pfeift sich vielleicht auch noch was Ungesundes zu essen rein. Meine Theorie wäre jetzt, guter Schlaf, der kann doch wahrscheinlich uns auch irgendwie so muskulär entspannter machen, oder? Und vielleicht dann damit auch sogar dazu führen, dass ich dann am nächsten Morgen doch sage, ach komm, jetzt heute irgendwie habe ich gut geschlafen, vielleicht keine Nackenschmerzen und jetzt mache ich mal die kleine Spazier- oder Joggingrunde. Also, dass ich mich dann nachher wirklich sogar auch noch besser verhalte. Was würdest du dazu sagen?
Ja, auch da gibt es, glaube ich, wieder genau diese zwei Perspektiven. So, was du ja beschreibst, so ein gutes Körpergefühl, dass man sich eben auch fit und wohl in seiner Haut fühlt, das kann bestimmt auch ein Resilienzfaktor sein. Und das hängt ja wirklich auch vom Schlaf ab, ob das jetzt wirklich die Verspannungen sind oder die Entspannung der Muskulatur oder was auch immer es letztlich ist. Aber ein gutes Körpergefühl, das kann sich ja auch resilienter machen. Und gleichzeitig muss man ja auch sagen, Sport ist eine Möglichkeit, Stress abzubauen und sich was Gutes zu tun. Also körperliche Bewegung fördert Resilienz über ein besseres Körpergefühl, über besseren Schlaf und auch über eine stressregulierende Funktion eben von Sport bzw. dieser Bewegung.
Also Sport kriegt schon mal einen Daumen hoch von uns.
Auf jeden Fall.
Und wir können zusammenfassen, wir können uns eigentlich durch eine schwierige Zeit schon auch selber helfen, indem wir mehr Aufmerksamkeit auf unseren Schlaf legen.
Also Schlaf ist ein Faktor eben, der unsere Resilienz stärken kann. Es gibt noch viele andere, das muss man auch sagen. Also
ja,
der Schlaf
klar.
ist jetzt, wir wollen jetzt nicht irgendwie so sagen, der Schlaf ist das Wundermittel. Aber ich glaube,
doch, das wollen wir sagen, hier bei Überschlafen.
Aber man sollte den Schlaf eben auf jeden Fall nicht unterschätzen.
Ja, vor allem ist ja Schlaf was, und das finde ich jetzt in dem Zusammenhang wichtig, darauf hat man einen Einfluss. Wir haben ja eben schon gesagt, auf viele Sachen haben wir keinen Einfluss. Und also sowas wie die große Weltlage gerade, die können wir jetzt nicht ad hoc ändern. Natürlich können wir uns auch für Dinge einsetzen, ja, das funktioniert auch. Aber am Schlaf funktionieren manche kleinere Veränderungen ja vielleicht auch schnell.
Genau, und ich könnte mir jetzt auch gut vorstellen, dass manche Hörerinnen und Hörer jetzt sagen, nee, ich bin da bei meinem schlechten Schlaf total ausgeliefert, und das fühlt sich ja auch tatsächlich so an. Aber man muss gleichzeitig auch sagen, auch wenn sich das so anfühlt, als wären wir unserem Schlaf oder unserem schlechten Schlaf irgendwie ausgeliefert, trotzdem liegt unser Schlaf zu großen Teilen doch auch in unserer eigenen Hand, und über ihn können wir eben die Resilienz beeinflussen. Und auch eine Übung, mit der, glaube ich, ihr euren Schlaf beeinflussen könnt, insbesondere in so Situationen, wo man das Gefühl hat, man macht sich viel zu viel Gedanken um die Welt und kann diese Gedanken am Abend eigentlich gar nicht richtig loslassen, die bekommt ihr am Ende der Folge auch noch mit.
Genau, da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Die bringst du uns mit. Lass uns vielleicht noch über ein paar andere Strategien sprechen, bevor wir zu der Übung kommen. Vielleicht gibt es ja ein paar einfache Tricks. Was machst du so am Abend? Vielleicht hast du ein Ritual, was dich irgendwie ganz gut so in den Schlaf bringt?
Ja, ich dusche immer am Abend. Das hat einerseits den Vorteil, dass ich dann mit warmen Füßen ins Bett gehe und mir insgesamt warm ist. Das ist ja auch schon mal gut für den Schlaf. Und für mich hat es auch einfach total was von Alltag abwaschen und so den Alltag hinter mir lassen. Und dann kann man sich so richtig schön sauber ins Bett kuscheln. Abgesehen davon brauche ich auch ewig im Bad abends. Also ich habe da so ein bisschen meine Abendroutine. Ich weiß eigentlich auch gar nicht, was da immer so lange dauert, aber meine Freunde wissen schon, wenn ich bei denen übernachte, dann nehmen sie das Angebot, dass ich als Letzte abends ins Bad gehe, dankend an.
Weil ich echt aber das kann ja auch eine Vorbereitung sein, oder? So aufs Bett?
Total, ja. Und was machst du? Hast du eine Strategie?
Also ich glaube, ich bin immer total fokussiert, wirklich meinen Medienkonsum irgendwann so ein bisschen runterzufahren. Also das liegt natürlich auch daran, wenn wir hier nicht über Schlaf reden, dann bin ich ja Moderatorin von Nachrichtensendungen. Das heißt, ich bin immer sehr informiert, und es ist für mich auch total wichtig für den Job, weil wenn ich jetzt irgendwie mal, sagen wir mal, eine Woche lang mich jetzt überhaupt nicht irgendwie mit Nachrichten auseinandersetzen würde, würde das bedeuten, ich muss es dann in einer sehr kurzen Zeit alles versuchen nachzuholen. Deswegen bleibe ich natürlich auf dem Laufenden, weil es mich auch interessiert. Aber ich versuche dann irgendwann so, wenn ich vielleicht eine Stunde vorm Schlafen gehen bin oder so, das wirklich auch runterzufahren. Also jetzt nicht noch in der Tagesschau-App rumscrollen oder jetzt nicht noch irgendwie das Kanzlerinterview mir irgendwo reinziehen oder so. Und ich beziehe das auch auf andere Apps. Also ich versuche dann wirklich auch so irgendwie Instagram, sogar Nachrichten, die ich irgendwie in Messenger-Apps mit Freunden schreibe. Ich stelle da zum Teil auch die Mitteilungen aus, damit das Handy nicht die ganze Zeit vibriert, weil ich wirklich ab einer bestimmten Uhrzeit nicht mehr angesprochen werden will. Und das hat, glaube ich, auch total was mit der Weltlage zu tun. Ich habe das früher nicht gemacht. Also mich stresst das heute mehr.
Ich hatte das irgendwie in der Corona-Pandemie ganz krass. Da manchmal habe ich dann irgendwie die Zeitung aufgeschlagen, hatte ich so eine Wochenzeitung abonniert, und manchmal, also ich hatte irgendwie so das Gefühl, boah, ich kann das jetzt nicht lesen. Ich kann das jetzt nicht auch noch lesen. Das ist gerade einfach zu viel. Ja. Und ich glaube, das ist eine total wichtige Strategie, dass man dann auch sagt, okay, es ist zu viel und es darf jetzt auch mal einfach zu viel sein. Und einfach dieses Sagen, stopp, jetzt ist einfach gut.
Ja, und vor allem, man verirrt sich ja manchmal auch wirklich in diesen Videos von vor Ort. Also wir kennen die, glaube ich, jetzt alle aktuell, dass es gibt Videos aus Kriegsgebieten in Social Media. Und da ist es schon, glaube ich, so, dass man auch einfach, weil das einen so betroffen macht, ja viel dahin schaut. Und ich muss da aktiv gucken, dass ich nicht in so einen Strudel gerate, mir da Dinge ständig irgendwie reinziehe, sondern einfach so mir das gebündelt einmal angucke und dann auch mir irgendeinen kitschigen Film reinziehe oder ein Buch lese oder irgendwas völlig anderes mache oder irgendein Spiel oder mit jemandem telefonieren oder so, wo es dann wirklich nicht mehr darum geht. Und da versuche ich echt Grenzen zu setzen. Es funktioniert mal besser, mal weniger, aber ich brauche das irgendwie.
Ja, und das ist ja auch ein Faktor, der dich resilienter macht. Zu wissen, was dir in dem Moment gut tut.
Ja, das denke ich auch. Christine, lass uns zur Übung kommen. Ich finde es großartig, dass du eine mitgebracht hast. Und es ist eine Möglichkeit, die uns hilft, am Abend Gedanken loszulassen.
Ja, viele Menschen, die verfangen sich am Abend, wenn sie im Bett liegen, sehr in ihren Gedanken. Und ich muss auch sagen, also mir geht es auch manchmal so. Es fällt dann einfach schwer, die Gedanken loszulassen. Einer jagt den nächsten. Und unser Geist, der ist daher auch so ein richtiger Gedankendauerproduzent. Und die belastendsten Gedanken, die scheint er sich fieserweise auch echt für die Nacht aufzuheben. Zumindest ist mein Gefühl, wenn wir eigentlich schlafen wollen. Und die Übung, die ich heute mitgebracht habe, mache ich auch oft selbst, wenn es mir so geht, dass mich meine Gedanken vom Einschlafen abhalten. Wir werden die Übung jetzt gemeinsam machen. Man kann sie auch super am Tag machen, aber wenn ihr jetzt gerade keine Pause einlegen könnt oder wollt, springt am besten ein paar Minuten vor. Ihr könnt die Übung auch jederzeit später noch machen.
Dann würde ich sagen, macht's euch gemütlich. Ich mache die Übung jetzt auch mit und du legst los, Christine.
Lass uns nun beginnen. Setz dich ganz bequem hin, stell beide Füße vor dich auf den Boden und suche eine für dich ganz entspannte Körperhaltung. Wenn du möchtest, kannst du dich auch hinlegen. Du kannst die Augen schließen, wenn du magst, aber das ist kein Muss. Mach es einfach so, wie es für dich gut ist. Stell dir vor, du gehst über eine Wiese zu einem kleinen Fluss. Vielleicht ist es auch mehr ein Bach. Aber das ist eigentlich ganz egal. Du atmest einmal tief ein und wieder aus. Atme noch ein paar Mal tief ein und aus. Wenn du noch nicht am Fluss angelangt bist, dann geh jetzt die letzten Schritte bis zum Ufer. Es gibt dort eine kleine Bank, die zum Verweilen einlädt. Du kannst dich aber auch ins Gras setzen, was immer du gerade am liebsten tun möchtest. Du schaust auf den Fluss und siehst, dass bunte Blätter darauf treiben. Verschiedene Größen und Formen. Und nun hörst du in dich hinein. Nimmst deine Gedanken wahr. Was sind es für Gedanken? Und du begrüßt sie. Hallo, liebe Gedanken. Und du nimmst sie nur wahr und bewertest sie nicht. Und jeden Gedanken, der nun auftaucht, den setzt du auf ein Blatt. Kleine Gedanken, vielleicht auf ein kleines Blatt. Und einen schwereren Gedanken, vielleicht auf ein großes Blatt. Und du verabschiedest sie. Einen nach dem anderen setzt du sie auf ein Blatt. Tschüss, lieber Gedanke. Und du schaust den Gedanken nach, wie sie auf den Blättern den Fluss hinabtreiben. Und wenn ein neuer Gedanke kommt, dann verabschiede auch ihn und setze ihn auf ein Blatt. Lass deinen Blick noch einmal über den Fluss schweifen. Genieße den Geruch des Herbstes und sieh die bunten Farben der Blätter. Und mit dem nächsten Atemzug kommst du wieder ins Hier und Jetzt zurück. Und wenn du möchtest, kannst du die Augen nun wieder öffnen. Ilka, wie war es für dich?
Sehr schön. Ich war auf jeden Fall ganz woanders.
Und hast es geschafft, deine Gedanken ein bisschen zu verabschieden?
Ja. Ich hatte auch das Gefühl, es waren schon gar nicht mehr so viele da, als du angefangen hast zu sprechen. Dann dürfen wir euch an der Stelle auch Danke sagen, dass ihr uns heute wieder zugehört habt. Und danke dir, Christine, für diese schöne Übung. Schlaft gut.
Aber stresst euch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu. In der Deutschlandfunk-App.